Also, wir klatschen auf drei. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Los geht's. Eins, zwei, drei. Ah, na, Scheiße, 5 Sekunden.
Ich habe sogar vor dir geklatscht.
Nein. Anna
und Anna.
Mama.
Meinung.
Macht.
Der Podcast. Hallo Anna.
Hi Anna, wie geht's dir?
Ja, ich glaube, dieses Mal ist es nicht so meine Woche, aber ist okay. Ich freue mich auf dich.
Ich mich auch. Wir haben auf jeden Fall viel vor. Heute geht's in die Vollen. Und es wird heiß. Heute dreht sich alles ums Thema Sex und Mutterschaft. Und bevor wir starten, hast du aber ja die Gelegenheit, dich einmal so richtig auszukotzen in unserer Kategorie Was nervt, muss raus.
Was nervt, muss raus.
Wir hatten es letzte Woche ja davon, dass Mütter immer so stark sind, egal was für eine Situation, vor allem auch vor ihren Kindern. Aber natürlich ist das nicht immer so und manchmal gibt es einfach Situationen, die überfordern dich selbst unglaublich emotional und passieren aber vielleicht in Momenten, wo du gerade mit deinen Kindern bist und du hast gar nicht die Gelegenheit, dir einen Moment zu nehmen, kurz runterzukommen, dich wieder zu fangen. Also, was weiß ich, wenn du in der Trennung bist, bekommst irgendwie eine schlimme Nachricht oder Arbeit, Kontext, was auch immer. Und dann sieht dein Kind dir das an, das merkt, irgendwas stimmt gar nicht oder du hältst nur so gerade eben noch so die Tränen zurück und dann kommst du, ja, hä, Mama, was ist denn los? Und dann versuchst du das zu kommunizieren und sagen, ja, ich bin gerade traurig, aber ich möchte jetzt gerade nicht drüber reden. Und dann lässt dein Kind dich einfach nicht in Ruhe und akzeptiert diese Grenze nicht. Sagt, ja, aber sag mir doch warum. Und sagt, nein, ich kann da jetzt gerade nicht drüber reden. Du kennst das ja auch, wenn du traurig bist, dass du mal irgendwie weggehst oder Zeit für dich brauchst oder nicht drüber reden möchtest. Und das ist bei mir auch gerade so, ich kann da gerade nicht drüber reden. Ja, aber warum nicht? Und du bist da, du bist emotional gerade völlig neben dir, du kannst überhaupt nicht mehr, es ist nur Chaos in deinem Kopf und versuchst dich gerade herbe zusammenzureißen, um nicht völlig in Tränen auszubrechen. Und dann musst du noch diese Diskussion mit deinem Kind führen, warum du da jetzt nicht drüber kommunizieren möchtest. So, und es akzeptiert einfach nicht das Nein. Ich sage nur so, hä, das habt ihr doch in der Schule gelernt. Nein heißt Nein, stopp. So, akzeptier es noch und du sagst dann einfach noch, versuchst weiter ruhig zu bleiben, sagst, nein, ich möchte nicht, ich kann nicht. Bitte akzeptiere das jetzt. Ja, aber wieso? Kein Wieso. Ich kann jetzt darüber nicht diskutieren. Bitte lass mich, bitte, ich brauche es jetzt. Aber warum? Erklär das doch. Oh mein Gott! So, also, so Diskussionen bringen einen ja so schon zum Ausflippen. Und da stehst du aber gerade so am Rande des Nervenzusammenbruchs und dann diskutieren die mit dir darüber, warum du jetzt eine Grenze ziehst. Ich hasse es. Und ich meine, wenn das Kind irgendwie 3 oder 4 Jahre alt ist, ist ja schön, ist ja fein, dass die das nicht ganz verstehen, vielleicht mit der Grenze oder den Emotionen und dann irgendwie aufgelöst sind, weil die Mutter aufgelöst ist. Ja, ist okay. Aber meine Tochter ist fast 11. So, akzeptier's doch bitte einmal. Oh, ja, das war auf jeden Fall einer meiner Nerver dieser Woche. Und das musste jetzt mal kurz raus.
Mega, danke. Ja, ich kenne das. Ich fühle dich. Ich kann es richtig gut verstehen. Danke fürs Teilen, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir starten aber auch gleich rein in unser Thema. Auf geht's!
Deep Dive.
Heute soll es ums Thema Sex gehen. Genauer gesagt darum, wie sich Mutterschaft auf unsere Sexualität, unser Sexleben ausgewirkt hat und auch darum, wie Mütter und Sexualität von der Gesellschaft gedacht werden oder oft halt auch nicht zusammen gedacht werden. Kurzer Disclaimer vor dieser Folge. Wir sprechen größtenteils binär von Frauen und Männern, weil das eben so vielen unserer Erfahrungen entspricht und Mutterschaft eben oft mit einem ganz eigenen Set an Erwartungen und Erfahrungen kommt. Und wir möchten damit aber nicht unsichtbar machen, natürlich, dass nicht nur Cis-Frauen gebären, dass zum Beispiel nicht alle Mütter geboren haben müssen, um Mütter zu sein. Und wir sind uns der Vielfalt der Erfahrungen hier durchaus bewusst, ist nur so vorausgeschickt. Ja, Ihr habt bestimmt den Folgentitel schon gelesen, zwischen Milf und Mutter Maria. Das habe ich ausgesucht, weil das so zwei Pole sind, zwischen denen sich Mütter oft wiederfinden. Und Mareike Kaiser sagt dazu, sie betitelt Mütter als sexuelle Mischwesen. Sie sagt eben, dass das für sie bedeutet, dass Mütter auf der einen Seite übersexualisiert werden, Stichwort eben Milf als beliebtestes Pornogenre etc. Und auf der anderen Seite eben oft erwartet wird, dass die heilige asexuelle, treusorgende Mutterfigur darstellen. Das Absurdeste, so Mareike Kaiser dabei, ist ja, dass die meisten Frauen durch Sex Mütter werden und aber oft eben auf keinen Fall damit in Verbindung gebracht werden sollen. Was war denn dein erster Gedanke, als ich dieses Thema vorgeschlagen habe, liebe Anna?
Yay, Sex! Also ich rede sowieso immer gerne über Sex. Und ich muss zugeben, in, weiß nicht, Artikeln oder Büchern, die ich von alleinerziehenden Müttern gelesen habe, da war eher immer so der Tenor, boah, nee, kein Bock mehr auf eine Partnerschaft oder auch auf eine neue Person, die mit meinem Kind und mir zusammenlebt. Dann eher so, wir bleiben zu zweit, bis das Kind volljährig ist, so ungefähr. Oder auch manchmal, dass man dann halt mit der neuen Konstellation in Patchwork-Familien irgendwie konfrontiert ist. Jetzt, das kenne ich tatsächlich, glaube ich, eher aus Film und Fernsehen, so Patchwork-Familien-Modelle. Ja, aber da geht es ja dann auch nicht mehr um Sexualität oder Dating. Das ist ja dann einfach wieder eine neue heteronormative Familie in den meisten Fällen. Und ja, es geht nicht so um das davor. Also wie datet man überhaupt als Mutter, als alleinerziehende Mutter? Und was passiert sexuell? Was passiert mit Menschen, mit denen man nicht oder noch nicht in einer Beziehung ist? Genau, das ist bei mir halt ganz anders, als ich das, sag ich mal, aus Film und Fernsehen irgendwie gespiegelt bekommen habe oder auch aus Artikeln oder Büchern. Und ich habe auch 2, 3 längere Beziehungen gehabt, seitdem ich mich getrennt habe vom Vater meiner Tochter. Ja, und wie sowas überhaupt funktioniert und die sexuellen Nuancen dazwischen, ja, das ist nichts, worüber ich bisher viel mitbekommen habe in Bezug auf Mutterschaft.
Das ist schon ein gutes Stichwort, Trennung. Vielleicht fangen wir trotzdem erstmal irgendwie mit von vorne an. Also wir sind ja beide, wie in der letzten Folge, glaube ich, deutlich wurde, sehr jung Mütter geworden. So in der Retrospektive, wie war denn das für dich? Also da war auf einmal dann ein kleines Kind, ne? Das hat sich auf ganz viele Lebensbereiche ausgewirkt. Und wie war das auf Sexualleben? Wie war da deine Erfahrung nach der Geburt von Maxi?
Ja. Ja, also ich hatte gar keine Lust auf Sex. Ich hatte auch während der Geburt ist innen drin bei mir irgendwas gerissen, also nicht der berühmte Dammriss oder so, sondern irgendwas innen drin. Und ich wurde dann innen drin genäht. Das war so ein selbstauflösender Faden. Das musste auch nicht nachkontrolliert werden. Ich hatte damit auch jetzt nicht groß Beschwerden, aber natürlich musste das erstmal verheilen, bevor man Sex haben konnte. Ich wusste aber nie so wirklich, ist das jetzt verheilt, ist das nicht verheilt. Das hätte natürlich weh getan, wenn es noch nicht verheilt gewesen wäre. Und ja, so richtig Lust, das jetzt aber zu testen, auszuprobieren, hatte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Und dann war halt mein Partner derjenige, der als erstes angekommen ist und gesagt hat, wie sieht's aus, geht schon. Und ich meinte am Anfang, ich traue mich noch nicht, möchte lieber nicht. Und dann kam die Frage halt ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und das hat dazu geführt, dass ich mich unter Druck gesetzt gefühlt habe und dazu gedrängt gefühlt habe. Und damit hat im Prinzip die Abwärtsspirale begonnen. Also irgendwie war dann Sex wollen nichts mehr, was aktiv von mir ausging, sondern es gab irgendwie nur noch diese Reaktion. Ich konnte nur Zusagen zu angefragtem Sex oder angefragten Sex verweigern. So, es war immer als Reaktion auf sein Bedürfnis, seine Wunschäußerung. Und das hat dazu geführt, dass mein Bedürfnis, das zu wollen, irgendwie dann auch weg war, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe mit der Situation. Dazu kam natürlich noch selbstverständlich der Dauerstress, dass eigentlich gar keine Zeit war, Sex zu haben. Mhm. Und auch, dass wir halt gar keine anderen Zärtlichkeiten und Intimitäten mehr hatten. Ja. Und eigentlich war es eher so, okay, wenn er auf mich zukam, um zu kuscheln, dann lief es am Ende darauf hinaus, dass er Sex angefragt hat. Und das hat sich für mich dann so kausal schon verknüpft, dass irgendwann, wenn es zu Zärtlichkeiten kam, ich mir auch schon dachte, ja, alles klar. Es geht doch eigentlich hier nur wieder drum, dass er Sex möchte. Und ja, dann war natürlich bei mir sowieso tote Hose. Da hatte ich gar keinen Bock dann mehr auf irgendwas, weil ich mich natürlich gar nicht gesehen und nicht gewertschätzt gefühlt habe. Und dieses Bedürfnis nach Sex ist tatsächlich auch nie wirklich wiedergekommen. Während der gesamten 3 Jahre, die wir danach noch in einer Beziehung miteinander waren.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte auch nach der Geburt, ich hatte einen Darmschnitt tatsächlich und bin auch genäht worden. Und ich glaube, ich hatte gar nicht so, also ich hatte schon Schmerzen, aber ich bin halt, ich glaube, 3 Tage nach der Geburt schon wieder Fahrrad gefahren, weil mein Kind zu früh auf die Welt kam und ich dann ja irgendwie nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, oder gut, vielleicht waren es 5 Tage, irgendwie ins Krankenhaus kommen musste. Und da war halt das Fahrrad der schnellste Weg. Das heißt, so hatte ich gar nicht so doll Schmerzen, aber Penetration war mega schmerzhaft. Also das war auch dieses, ne, dass einem gesagt wird, okay, also bitte schon 6 Wochen warten. Und ich war so, nach 6 Wochen, ich hatte noch überhaupt keine Lust, überhaupt an Sex zu denken. Das war so gar nicht auf meinem Radar. Und dann war schon auch nicht nur vom Partner so die implizite Erwartung, dass es nach 6 Wochen doch dann mal wieder irgendwie losgehen könnte, sondern schon auch so das Umfeld, ne? Die Hebamme hat irgendwie gesagt, so, das ist so der Zeitraum, der abgewartet wird. Ich weiß nicht, mit anderen Müttern habe ich da nicht so viel drüber geredet, aber ich hatte schon so die implizite Erwartung, 6 Wochen ist so der Zeitraum nach der Geburt, den man sich zum Heilen erlaubt. Und dann, ja, war das ähnlich wie bei dir, dass so ein Druck entstanden ist, den ich mir auch, glaube ich, viel selbst aufgebaut habe, so tatsächlich. Und ich aber selber, also von mir aus, überhaupt keinen Sexdrive hatte. Also es war so dieser Schlafmangel, die permanente Müdigkeit, die Überforderung mit der neuen Rolle. Also erstmal so dieses ins Krankenhaus fahren die ganze Zeit mit Kind im Krankenhaus, aber auch Kind dann zu Hause haben sowieso, ne, mehrmals in der Nacht aufstehen. Und ich muss sagen, bei mir war schon auch so diese Angst vor einer neuen Schwangerschaft ganz, ganz präsent. Also ich hatte riesige Angst davor, gleich nochmal schwanger zu werden und dann eben nochmal Mutter zu werden, nochmal für ein Kind oder für halt ein kleines Wesen zuständig zu sein. Und ja, da hatte ich richtig Panik davor. Ging es dir auch so?
Nee, also Angst vor nochmal einer Schwangerschaft hatte ich nicht. Keine Ahnung warum. Ich habe dann auch die Spirale ziemlich früh mir einsetzen lassen. Ich meine, sogar noch bevor ich meine erste Menstruation wieder hatte, aber da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Aber das stand eher nicht so im Vordergrund für mich. Mhm. Aber dass diese Lust überhaupt nicht mehr zurückgekommen ist, auch dann wirklich lange Zeit nach der Geburt nicht, das war für mich schon komisch. Es war jetzt auch nicht so, dass es für mich total furchtbar war, Sex zu haben mit meinem Partner. Also ich bin auch feucht geworden, wir hatten Sex, es war okay. Aber so richtig Lust war halt nicht da. Und ich dachte schon, dass mit mir irgendwas nicht stimmt oder dass vielleicht mein Lustzentrum oder meine Libido, dass vielleicht irgendwas kaputt gegangen ist durch die Geburt, nach der Geburt. Ich dachte mir auch so, ich habe auch versucht zu vergleichen, machen wir dann irgendwas anders? Bin nicht so richtig draufgekommen, habe mir auch so ein paar Sachen überlegt, aber ja, es ist nie so richtig wiedergekommen. Und ich dachte irgendwie, das ist jetzt vielleicht einfach vorbei. Ich kann das vielleicht nicht mehr empfinden.
Ja, wie traurig, dass man dann da gleich den Fehler schnell bei sich selber sucht, anstatt zu fragen, ne, was ist vielleicht, was läuft in der Beziehung nicht richtig. Also ich hatte das auch ganz stark, was du vorher meintest, dass halt so im Alltag, dass es dann halt wenig irgendwie so, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel spielerische Intimität gab oder auch romantische Intimität und dass es mir dann richtig schwer fiel, da irgendwie Bock auf Sex zu entwickeln. Aber weil, also ich hatte zum Beispiel halt auch, ne, haben wir ja letzte Folge auch drüber geredet, so diese Kämpfe darüber, wie Care-Arbeit aufgeteilt wird. Und mir fiel das richtig schwer, das dann zur Seite zu lassen und zu sagen, okay, jetzt sind wir irgendwie dann intim miteinander.
Doch psychisch.
Ja, weil man sagt ja so schön, Vorspiel beginnt nicht im Bett, haha. Und so ist es aber halt auch. Also für mich beginnt diese Intimität nicht erst, wenn man sich dann irgendwie nackig macht und in die Kiste steigt miteinander. Ich fühle das voll, was du gesagt hast, dass du dann vor lange, also eigentlich nie mehr in der Beziehung die gleiche Lust auf Sex hattest oder überhaupt Lust auf Sex. Und erstmal voll traurig, dass man dann denkt, na, mit einem selber ist irgendwas falsch. Also bei mir kam das tatsächlich, kam die Lust auf Sex dann wieder so nach einem Jahr und es war definitiv nicht mehr wie vorher. Und ich habe mich in der Beziehung halt auch ganz oft disconnected gefühlt wegen diesem Care-Arbeitsthema. Und als Mini dann so 3 Jahre alt war, haben wir entschieden, dass wir eine offene Beziehung führen, weil wir beide, glaube ich, sehr unzufrieden waren mit unserem Sexleben und ich mir halt dachte, ja, wir kommen gemeinsam nicht weiter. Ich bin aber nicht bereit, irgendwie jetzt mit Mitte 20 das aufzugeben und komplett, ja, kein Sexleben mehr zu haben. Und ich mir dachte, ja, warum nicht? Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, eine Beziehung zu öffnen, um irgendwie das Sexleben zu reparieren. Aber für mich war das damals echt wie so ein kleiner Befreiungsschlag. Also ich bin dann meistens an den Wochenenden so alle 1-2 Monate mal ein Wochenende zu meiner besten Freundin gefahren in eine andere Stadt und hatte dann halt Dates mit verschiedenen Menschen. Und da ging es nicht nur um Sex natürlich bei diesen Wochenenden, aber es war schon so einer der zentralen Gründe. So, ja, diese Wochenenden oder der Sex dann auch so als Self-Care-Act irgendwie ein bisschen. Und es waren dann halt Wochenenden, die ich einfach für mich hatte. Also wo ich mich nicht um ein Kind kümmern musste und wo dann halt auch komischerweise exponentiell die Lust auf Sex gestiegen ist. Also sobald diese Verantwortung irgendwie außer Sichtweite war, hatte ich wieder Bock auf Sex.
Hä, spannend. Ich wusste gar nicht, dass ihr eine offene Beziehung hattet. Und wir haben uns ja kennengelernt, als ihr noch zusammen wart. Und wir haben da auch nie drüber geredet, auch danach nicht.
Ja.
Ja, wir hatten tatsächlich auch eine offene Beziehung oder haben die auch geöffnet. Allerdings nicht aus den gleichen Gründen. Ich hatte aber viele andere Ideen, wie wir das vielleicht lösen könnten. Paar- bzw. Sextherapie, feste Regeltermine.
Ja, das wissen wir ja, wie kreativ du bist, Anna. Ich bewundere es immer. Immer und immer wieder. Ja, wirklich.
Das wurde aber alles nicht so wirklich angenommen.
Oh Mann, ey.
Ja, wir haben die Beziehung eigentlich eher so spontan geöffnet, weil wir waren in so einem gar nicht zielgerichteten Gespräch über frühere Beziehungen und Beziehungsmodelle und Verhalten. Blablabla. Na, auf jeden Fall irgendwie haben wir, ja, sexuelle Erfahrung irgendwie so da drauf. Und da meinte mein Partner, du, wenn du Lust hast, auch Sachen mit anderen Menschen auszuprobieren, du fühl dich frei. Wir sind so jung, wir waren ja 22, glaube ich, 22, 23. Er meinte, wenn wir so den Rest unseres Lebens zusammen sind, dann sind wir jetzt irgendwie die gegenseitigen sexuellen Erfahrungen für den Rest unseres Lebens. Das muss ja nicht sein. So, du kannst dich gerne ausprobieren, wenn du es möchtest. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wie progressiv ist dieser Mensch, wie cool ist der?
Wie erwachsen. Crazy.
Ja, und habe ich dann auch ausprobiert. Das hat allerdings diese sexuelle Lust und mein Begehren-Dilemma jetzt nicht unbedingt so krass aufgelöst.
Ja.
Was für mich so richtig der Game-Changer war, in Anführungsstrichen, war, als ich Monate später eine Polyamore oder unsere Beziehung Polyamor wurde und ich eine weitere Person kennengelernt habe, mit der ich eine Beziehung angefangen habe und die habe ich mich sehr, sehr stark verliebt und plötzlich war meine Lust da. Ich hatte so viel Lust auf diese Person und das hatte aber nicht nur mit dem Verliebtsein zu tun, es hatte auch ganz viel damit zu tun, wie die Person mit mir umgegangen ist und auch wie der Sex zwischen uns war. Ich hatte das Gefühl, ich habe den viel größeren Sexdrive. Und es gab zum Beispiel so eine Situation, an die ich mich bis jetzt immer noch sehr deutlich erinnere, wo sie zu mir gesagt hat, du, hey, lass uns mal schlafen, wir müssen morgen früh raus, so, ich habe auch Lust auf dich, aber lass uns vernünftig sein, wir wissen, das ist jetzt keine gute Idee, das zu initiieren, komm, lass uns einfach kuscheln. Und dass die Person mich abgewiesen hat, aber auf liebevolle Weise, und so Situationen gab es öfter, das war für mich total befreiend. Der Mensch zu sein, der mehr Sex möchte und dem auch ab und an mal gesagt wird, nee, du jetzt nicht, das war für mich so befreiend, dass ich den größeren Sexdrive habe und auch, dass die Person Nein gesagt hat zu mir, das hat mir auch die Möglichkeit gegeben oder ja den Raum aufgemacht, dass ich halt wusste, ich kann auch immer Nein sagen und das ist total okay. So, wenn ich jemals keine Lust habe, dann sage ich das einfach. Oder wenn ich Lust habe, aber mir denke, hey, wir sollten besser schlafen oder was auch immer, dann wird es immer okay sein und ich werde niemals gedrängt werden. Und diese Möglichkeit hat einfach gemacht, dass ich immer Lust hatte. Mhm. Und das war für mich so, wow, meine Lust ist da und das zu 200%. Mit wow. mir ist alles super und ja, das war ein richtig schönes Gefühl, so sehr wieder in mir und in meinem Körper und meiner Lust zu sein.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich würde auch nicht sagen, dass es das für mich aufgelöst hat, so in dem Sinne von, das hat sich jetzt dann in meiner Partnerschaft aufgelöst, aber das, was du auch sagst, so dieses, nee, dann, ich habe gemerkt, so, ich kann gerne Sex haben wieder und halt nicht in meiner Partnerschaft, aber ne, so, dass ich überhaupt mich als sexuelles Wesen irgendwie da wieder wahrgenommen habe zu diesen Zeitpunkten. Das hat es für mich schon gemacht, die offene Beziehung tatsächlich. Und in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich auch eine Studie gelesen von Montemurro. Die hat halt verschiedene Frauen, Mütter und Nichtmütter, qualitative Interviews geführt. Das ist zwar schon von 2012, aber ich finde immer noch sehr aktuell. Und ich habe mich da richtig doll wiedergefunden. Die hat dieses Konzept, dass man irgendwie Sex quasi entkoppelt von der Mutterschaft beschrieben und hat das Compartmentalizing genannt. Also quasi, dass man verschiedene Aspekte der eigenen Person so voneinander trennt und in unterschiedlichen Schubladen auslebt. Und da hatte ich voll das Aha-Erlebnis, weil ich mir so dachte, ja, es macht mega Sinn. Dann habe ich halt an diesen Wochenenden, wo ich nicht Mom-Duty hatte quasi, war ich wieder sexuelles Wesen. Und unter der Woche und halt an anderen Wochenenden war ich halt vorrangig Mutter und war in dieser Kümmererrolle. Und ja, vor allem dieses Begehrtwerden ohne Kind, das jederzeit reinplatzen kann oder wegen dem man nicht spät wach bleiben kann zum Beispiel, weil es ja einen um 5.30 Uhr schon wieder weckt. Ja, das war für mich halt wie so eine Oase. Und dann ging es immer wieder zurück in dieses, ja, scheinbar asexuelle Mama-Dasein. Und das war immer, es war richtig hart nach den Wochenenden, wieder auf den Boden der Realität zu landen.
Compartmentalizing, richtig cool. Ich finde, der Begriff trifft einfach, wie sagt man, den Nagel auf den Kopf. Voll. Ich wusste gar nicht, dass es dann Begriffe gibt oder dass das ein Phänomen ist, das über meine persönliche Erfahrung hinausgeht. Aber genau so war das für mich. Ich bin über die Schwelle da getreten und ich habe meine Mutterschaft hinter mir gelassen, die ganze Verantwortung, den Alltag hinter mir gelassen und plötzlich war nur noch all eyes on me. Mhm. Es ging nur um mich und meine Bedürfnisse. Ich wurde geliebt, ich wurde sexy gefunden. Mir wurde Essen gebracht und Essen angeboten, das ich nicht selbst gekocht habe. Ich wurde gefragt, was brauchst du? Geht's dir gut? Was kann ich für dich tun? Wow, das war so ein tolles Gefühl.
Ja, so ganz ehrlich, so scheiß auf Self-Care, sondern care, others caring for you. So, das ist doch the real shit, oder? Eigentlich. Ja. Also als Mama, was soll man immer sich um sich selber kümmern? Andere sollen sich auch mal um mich kümmern.
Ja.
Das ist doch eigentlich, das tankt wirklich auf, finde ich. Das tankt wirklich auf.
Ja, voll, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, warum ich mich so in diese Person verliebt habe, weil die war so fürsorgend. Das ja. war wirklich der Punkt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich trete über die Schwelle und ich lasse mich fallen. Ich lasse alles hinter mir, ich lasse mich komplett fallen. Und in dem Moment, wo ich da ankomme, fängt meine Batterie an, sich aufzuladen, wie bei so einem Computerspiel, dass man so eine Anzeige sieht, wie so tschung, 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 immer voller wird.
Ja.
Und ich glaube auch, dass mir das die Kraft gegeben hat, mein anderes Leben in Anführungsstrichen zu wuppen. Also die Energie für die schwierigen Aushandlungen über Care-Arbeit und Verantwortung in meiner Hauptbeziehung und ja, die Verantwortung für das Kind und die Orga, alles unter einen Hut zu bringen. Ja, ich glaube, ich habe da total viel draus gezogen.
Hat denn bei dir das Queersein irgendwie auch eine Rolle gespielt in dem Zeitraum oder spielt es jetzt eine Rolle, würdest du sagen?
Weiß ich nicht, ich glaube eigentlich nicht. Also natürlich konnte ich dadurch, dass wir eine offene Beziehung hatten, später dann auch meine Queerness ausleben außerhalb meiner heteronormativen Family-Beziehung. Aber ansonsten, also dass es jetzt was verändert hat oder Auswirkungen hatte, ich glaube nein. Ich habe darauf geachtet bei der Auswahl von den Bilderbüchern, die ich meiner Tochter vorgelesen habe, dass es da auch gleichgeschlechtliche Elternteile gibt. Und ja, ich habe natürlich immer versucht, nicht zu kommunizieren, dass Heteronormativität der Normalfall ist, sondern ja, dass alles der Normalfall sein kann. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den es auch gemacht hat, aber auf meine eigene Sexualität oder meine eigene Mutterschaft, auch wie ich die empfunden habe, glaube ich eigentlich nicht, dass das so groß was geändert hat. Nee.
Ja, ich würde sagen, bei mir, glaube ich, spielt es schon eine Rolle im Sinne, dass halt queerer Sex für mich irgendwie mehr Möglichkeiten und Freiheiten bietet. So, natürlich stellt sich irgendwie nach einer längeren Beziehung dann auch irgendwie Gewohnheiten ein, aber ich finde so vom Grundding her, dass Cis-Mann schläft mit Cis-Frau-Sex oft, dass es da so ein gewisses Skript gibt, was es bei queerem Sex halt nicht gibt. Also da ist so für mich gefühlt mehr Aushandlungsprozess, mehr Spielraum und das kann teilweise auch verunsichern, aber ich finde das tatsächlich großartig. Also das finde ich schon einen Unterschied. Auch, dass ich das Gefühl habe, ich kann zum Beispiel bei queerem Sex eher mich gehen lassen und diese so einen devoten, passiven, in Anführungszeichen, Part ausüben, was ich jetzt mit Cis-Männern halt, ja, weiß ich nicht. Da habe ich immer das Gefühl, ich trage dann das Patriarchat irgendwie oder den Kampf gegen das Patriarchat muss ich auch im Bett austragen, weißt
Jetzt wird's spicy.
du?
Ja, spannend. Ich glaube, da habe ich eine komplett entgegengesetzte Position zu. Ich bin sehr gerne devot. Und das hat sicherlich was mit dem Patriarchat zu tun, auf jeden Fall. Ich denke aber nicht, dass ich damit das Patriarchat unterstütze oder weiterführe. Im Gegenteil, glaube eigentlich eher, dass meine Mutterschaft vielleicht eher sogar noch dazu beigetragen hat, dass ich das gerne mache, weil für mich ist das Abgabe von Kontrolle. Ich gebe das ab und jemand anderes ist dafür zuständig, dass meine Lust befriedigt wird. Und die andere Person muss Entscheidungen treffen, was wie wann gemacht wird und muss die Verantwortung übernehmen für den Sex und für meine Lust. Und das empfinde ich als wahnsinnig entspannt. Und ich hatte es tatsächlich eher so, dass teilweise meine männlichen Mitspieler damit Probleme hatten mit dieser dominanten Rolle. Also ich hatte genau ein, zwei Partner, die damit halt wenig anfangen konnten, weil sie sich sehr unwohl gefühlt haben, so eine Dominanz auszuüben. Ja, wir haben da auch schon mal drüber geredet. Wenn ich Sex mit Frauen habe, Menschen, die sich als Frauen identifizieren, dann rutsche ich automatisch in so eine dominante Position oder in dominantes Denkmuster?
Dass du ein Arschloch bist.
Ja, ich bin voll der Arsch. Also ich mag mich da auch selbst oft gar nicht. Ich bin da teilweise, oder was in meinem Kopf passiert, merke ich, ich gucke runter teilweise auf die Person oder habe auch abwertende Gedanken, wo ich mir manchmal denke, Hilfe, was passiert hier? Wie ist hier automatisch so ein Machtgefälle, zumindest, also danach fühlt es sich für mich an, nach einem Machtgefälle. Und gleichzeitig denke ich mir natürlich, Moment mal, passiert immer genau das Gleiche, wenn ich mit einem Cis-Mann interagiere, stellt sich auch einfach sofort dieses Machtgefälle ein, einfach weil er ein Mann ist und ich eine Frau. Und das ist dann einfach immer da. Und ich empfinde das aber halt als Normalität und spüre das gar nicht so. Und spüre das halt nur, wenn ich plötzlich die Position wechsle, was bei mir anscheinend immer oder oft passiert, wenn ich mit Frauen interagiere. Und ich hatte letztens eine längere Affäre mit einer nicht-binären Person. Und wir hatten durchaus auch so Mann-Frau-Dynamiken. Die Person ist männlich sozialisiert worden. Und das hat schon auch mit reingespielt. Nichtsdestotrotz, als nicht-binäre Person war für mich mein Gefühl im Umgang miteinander nochmal ein anderes. Die Person hat auch eingefordert, teilweise, dass ich dominanter mich verhalte im Sex. Und ich habe da auch mehr Interesse und Lust daran gehabt. Ich habe es ausprobiert und es hat mir echt auch Spaß gemacht. Ich will nicht sagen, dass ich da jetzt total weit gekommen bin, aber es war so ein erstes Herantasten und ich habe mich viel wohler damit gefühlt, also mit mir selbst, mit mir in dieser Rolle, als ich mich vorher sowohl mit Männern als auch mit Cis-Männern als auch mit Cis-Frauen in dieser Position gefühlt hatte. Und da hat sich für mich echt nochmal so ein ganz neues Kapitel meiner eigenen Sexualität für mich aufgemacht. Und das fand ich total spannend.
Ja, best of both worlds, oder? Oder best of a new world that is yet to be discovered, liebe Anna.
Ja, genau.
Ja, verstehe ich voll. Ich glaube, da müssen wir jetzt, wir wollen nämlich noch ein bisschen zu so den gesellschaftlichen Rollenbildern von Müttern und Sex kommen. Also ich würde sagen, wir machen da jetzt mal einen Punkt drunter und wir haben ja sowieso das queere Elternsein als extra Folge auf unserer Liste. Das heißt, ich würde sagen, wir machen da einen Cut. Und ich wollte noch von dir wissen, wir haben ja jetzt beide auch schon ein bisschen Dating-Erfahrung als Mamas. Wurdest du schon mal stigmatisiert? Also negativ oder vermeintlich positiv?
Ich glaube, es gibt zwei Arten von Begegnungen. Zum einen Menschen, die nicht wissen, dass ich ein Kind habe und ich begegne denen halt in einem Kontext, wo meine Tochter nicht dabei ist oder wo ich das nicht kommuniziere oder ja, wir uns erstmal kennenlernen, ohne dass das klar ist. Und die Menschen, die das von Anfang an wissen und dementsprechend sind beide Seiten meistens überrascht, wenn sie dann erfahren, entweder, dass ich ein Kind habe oder dass ich, obwohl ich ein Kind habe oder gleichzeitig, dass ich ein Kind habe, auch noch aber ganz viele Sachen mache, die gar nicht so typisch fürs Muttersein sind oder vielleicht halt auch nicht in dem Mama, Papa, Haus, Garten, 9-to-5-Job, Fitnessstudio, Fernsehen, schlafen gehen, Leben irgendwie stattfinden. Ich muss allerdings sagen, es ändert sich ein bisschen mittlerweile. Jetzt bin ich ja 33 und jetzt sind die Leute oft nicht mehr überrascht, dass ich ein Kind habe, wenn ich sie jetzt kennenlerne. Die Leute sind natürlich immer noch überrascht, dass es so alt ist und jetzt kein Baby oder Kleinkind. Das war früher tatsächlich noch stärker. Und die Menschen, die schon wissen, dass ich ein Kind habe, bei denen ist das dann oft, aber ab und an ist mir das passiert beim Sex, dass die dann über meinen Körper überrascht waren, weil man dem nicht ansieht, dass ich ein Kind bekommen habe. Ja, so zum Beispiel, ich habe keine Dehnungsstreifen, ich habe kein schlappriges Bindegewebe von der Geburt oder so. Kann vielleicht halt auch viel damit zu tun haben, wie jung ich war, als ich gebärt habe. Oder auch damit, dass ich damals noch viel Sport gemacht habe. Ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall so. Der einzige Körperteil, den man es ansieht, sind meine Brüste. Ja, also die waren halt noch nie riesig, aber die waren zumindest irgendwie rund vorher. Und jetzt sind die halt oben so komplett flach, da ist einfach nichts. Und dann hängt halt unten dran dieser Rest von den Brüsten. Ich finde es schrecklich. Oh. Zumindest im Vergleich zu vorher bin ich ein bisschen traurig über den Verlust meiner Brüste.
Ich hatte auch während der Schwangerschaft, war ich so, oh mein Gott, ich fülle das erste Mal in meinem Leben ein A-Körbchen. Und dann habe ich gestillt und war so, boah, das ist ein großes A-Körbchen, ist fast schon B-Körbchen. Und dann habe ich aufgehört zu stillen und es war wahrscheinlich sogar kleiner als vorher. Also, the struggle is real.
Ja, also es ist bei mir halt wirklich da, wo bei anderen Menschen teilweise die Brüste anfangen, oben, von oben gesehen, ist bei mir halt einfach mega flach. Wenn man so meinen Oberkörper bis zu einer bestimmten Höhe sehen würde, würde man gar nicht sehen, dass ich Brüste habe. Die kommen dann erst da unten und hängen da rum. Also das hat auch tatsächlich eine Zeit lang gedauert, bis sie überhaupt wieder auf Größe B waren, auch wenn so hängend da unten. So wirklich, nachdem ich mit dem Stillen aufgehört habe, waren die wirklich mini. Und dann bin ich in den Dessous-Laden gegangen. Ach, das war so eine Szene, ich erinnere mich da immer noch dran. Ich wollte neue BHs kaufen, weil ja, in meinen alten bin ich halt einfach nur noch geschwommen. Bin da reingegangen und ich habe nichts gefunden. Also entweder war halt alles zu groß. Und das, was so für kleine Brüste gedacht war, sah einfach überhaupt nicht sexy aus, weil meine halt dann so gehangen sind. Und die für kleine Brüste sind dann halt meistens ohne Bügel oder ohne Stütze oder sowas, sondern halt dann mehr so nur spitze und man sieht da so ganz viel durch. Aber wenn das da halt dann so nur hängt, sieht das halt richtig scheiße aus. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe nichts gefunden. Ich war auch echt aufgelöst. So, ich war mega traurig. Ich war so kurz vorm Heulen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe mit meinem Körper und mich so unsexy gefühlt habe. Und dann wollte ich gehen und habe mich verabschiedet und hat die Verkäuferin mich angesprochen. Die war richtig jung. Ich weiß nicht mal, ob die schon volljährig war, sondern ein richtig junges Mädel. Die meinte so, ist alles okay? Kann ich vielleicht noch helfen? Was suchen Sie denn? Und dann habe ich so gesagt, nein, ich habe ein Kind bekommen und jetzt habe ich einfach keine Brüste mehr und ich habe es meiner Größe gesucht, aber es sieht einfach alles schrecklich aus und es tut mir leid, aber vielen Dank, Sie können mir nicht helfen. Und ich war so kurz verbeult und die war so total erschlagen von der Situation, völlig überfordert, oh Gott, die Arme.
Da hast du erfolgreich das Kinderkriegen ausgeredet.
Ja, es war ein sehr emotionaler Moment für mich, diese Erkenntnis.
Glaube ich. Der Moment, in dem ich meine Brüste verlor. Okay, aber back to the serious.
Ich glaube, zusammengefasst, die einen sind überrascht, obwohl ich den Körper habe, den ich habe und die Sachen mache, die ich mache, dass ich trotzdem Mutter bin. Und die anderen sind überrascht, dass, obwohl ich Mutter bin, ich trotzdem den Körper habe, den ich habe.
Ja.
Ja, und dann kommen halt manchmal auch so Kommentare wie, wow, krass, deinem Körper sieht man gar nicht an, dass du ein Kind bekommen hast. Und da weiß ich auch manchmal nicht, ist das jetzt gerade, soll ich mich da jetzt drüber freuen? Ist das gerade ein Kompliment? Ist das gerade cool, dass das jemand sagt? Ist das irgendwie eine Errungenschaft, dass man es einem nicht ansieht, dass man ein Kind bekommen hat? Oder ist das gerade einfach nur übergriffig, dass mein Körper auf die Art kommentiert wird? Ja, weiß ich nicht. Überfordert mich auf jeden Fall solche Kommentare.
Voll. Ich spiele ja so ein bisschen in diesen Gedanken rein, so Mütter sind erstmal nicht sexy. So. Weil die finden dich sexy, obviously, die haben Sex mit dir, finden dich anziehend, finden dich attraktiv und sind dann überrascht, dass du Mutter bist, weil man nicht erwartet, dass eine Mutter irgendwie, ne, Sex mit Menschen hat, vielleicht One-Night-Stands hat, whatever. Und sind erstmal überrascht, dass eine Mutter auch sexy sein kann, so. Und dann so dieses Bewundernde von wegen, oh, du bist ja Mutter, ich finde dich trotzdem geil, spielt ja auch so in dieses MILF-Trope rein, dass es eine extra Kategorie ist, dass Mütter sexy sind. Also, mothers I'd like to fuck. So, ich erinnere mich auch an das erste Mal, als meine Partnerin mich so genannt hat und hat ein richtig ambivalentes Gefühl in mir ausgelöst. Also einerseits ist es natürlich irgendwie ein Kompliment, also es war natürlich auch scherzhaft gemeint und ich weiß, wie es gemeint war und war lustig in dem Moment und dann meinte ich auch nur so als Antwort, ne, also ich bin ja wohl keine MILF, ich bin ja eine MIF, weil Mom, I'm fucking, you know, haha. Jetzt ist das auch so ein bisschen, hat sich so ein bisschen zu einem Gag entwickelt und es hat schon auch eine andere Dimension genommen, als sie dann so meinte, ne, also irgendwie hat auch mein Muttersein so dazu geführt, dass sie mich halt, na, dass sie sich verliebt in mich, weil sie mir zugeguckt hat, wie ich Mama bin. Aber ja, wir haben auch vor der Folge nochmal drüber gesprochen, wie ich das finde. Und sie hat halt gefragt, ob ich das doof finde. Und ich weiß nicht, ich habe halt ambivalente Gefühle gegenüber dem Begriff, weil es einerseits halt an diese Normschönheit geknüpft ist, von wegen, ja, du entsprichst irgendwie einem bestimmten Frauenbild und bist trotzdem Mutter und bringst irgendwie die Kategorien zusammen so. Und ja, andererseits schafft es halt auch, das Muttersein und Sexualität irgendwie zusammenzudenken und objektifiziert halt Frauen gleichzeitig. Also ich weiß nicht, wie siehst du diesen Begriff?
Ich habe den tatsächlich schon oft gehört. Mit oft meine ich, weiß nicht, 4-mal und aufwärts. Mhm. Und das erste Mal vor so 7 Jahren, denke ich. Und ich finde das aber eigentlich total absurd, wenn das zu mir gesagt wird, weil ich ihn überhaupt nicht passend finde. Ich meine, okay, to be honest, so wer findet den Begriff, also wer kann sich als Mutter mit so einem Begriff identifizieren? Ja, schon klar, aber ich denke, dass der Gedanke hinter dem MILF-Konzept ja auch gar nicht zu mir passt oder auf mich zutrifft. Also im Porno geht es da ja meistens um Jugendliche oder junge Männer, weiß ich nicht, zwischen 16 und 20, die Mutter eines Gleichaltrigen fuckable finden.
Ja.
Und das passt ja gar nicht auf meine Konstellation. Zum einen, wenn ich Anfang 20 bin oder Anfang bis Ende 20, bin ich ja nicht in dem Alter, die Mutter von einer jugendlichen Person zu repräsentieren im Durchschnitt. Da geht es ja eher um Mütter, die so um die 40 sind. Und also zum einen um die Idee, dass ältere Frauen fuckable sind. Was ja, genau, ich bin ja tendenziell mehr oder weniger gleich alt wie die Person oder jünger oder kaum älter, mit der ich Sex eventuell habe oder auf die ich attraktiv wirke. Und zum anderen spielt in das Konzept ja auch noch diese Machtdynamik rein, dass das die Mutter von einer befreundeten Person ist, die ja dann auch nochmal so eine Autoritätsperson ist. Und das verkörpere ich ja auch gar nicht für die andere Person.
Ja.
Deshalb genau dieser Sex-Appeal des Verbotenen, Sex mit jemand Älterem, vor allem in der Konstellation halt jüngerer Mann, ältere Frau, dass diese Frau da mehr Macht hat und eine Autorität hat und man das eigentlich nicht darf und dass die Mutter von jemandem ist, mit dem man eng ist, was ja auch irgendwie dann wieder wie so Sex in der Familie ist oder so gar nicht geht. Ja, das sind ja alles Fantasien, die ich überhaupt nicht auslösen kann in jemandem, weshalb ich es totaler Schwachsinn finde, wenn jemand dieses Wort halt für eine junge Mutter Anfang 20 benutzt. Ich habe das aber tatsächlich letztens auch wieder gesagt bekommen. Ist erst ein paar Tage oder eine Woche oder zwei her.
Erzähl, jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, das war eher ein Witz, ne? Schon klar. Und es ist halt einfach ein Wort, was öfter dann verwandt wird als Witz, weil ich halt Mutter bin. Und dann findet man mich sexy und dann soll das so irgendwas zwischen Kompliment und Scherz sein. Ja, I don't know. Man kann es auch lassen, würde ich sagen. Also ja. Ich denke, niemand nimmt das so wirklich als Kompliment wahr. Ich brauch's nicht.
Ja.
Aber ich fand das schön, was du vorher gesagt hast, dass du mit deiner Partnerin nochmal geredet hast vor der Aufnahme. Und ja, ich finde, man kann das ja auch wertschätzend formulieren und sagen, ja, ich finde dich sexy wegen deines Mutterseins auch, weil ich die Arbeit, die Verantwortung, die du trägst oder wie du mit deinem Kind umgehst, wie du dein Leben organisierst, ich finde das bewundernswert. Ich mag diese Art an dir oder genau, ich mag, dass das Teil von dir ist. Ich finde das anziehend. So, weiß ich nicht, jemand, der mit zwei Beinen im Leben steht oder was auch immer einen da jetzt spezifisch catcht. Und ja, das ist ja total schön, ein total schönes Kompliment und auch total wertschätzend. Oder ich übernehme den Begriff, wie hast du das genannt? MIMF? Mother I'm fucking?
MIF. M-I-F.
MIF. Ja, genau.
Yeah. Da gibt es doch dieses, kennst du dieses Häschen? Da gibt es doch die Miffy. Das ist so ein Sandmännchen-Comic ist das.
Oh mein Gott. Ja.
Jetzt schickt sie mir immer überall, wo sie diese Miffy sieht. Sie schickt sie mir Bilder, weil ich bin ihre Miffy.
Das ja, ist großartig. Aber ich glaube, ich werde das wirklich für mich adaptieren. Denn das ist auch so mein neuer Vorsatz oder meine neue Leitlinie, dass ich mir gesagt habe, ich date nur noch Menschen, wo es Voraussetzung ist, dass sie mich annehmen als Mutter. Nicht nur auch irgendwie trotz Mutter sein, sondern als Mutter.
Ja.
Wenn du mich datest, datest du eine Mutter und meine Lebensrealität beinhaltet ein Kind und unser Dating-Format möchte ich nicht so konstruieren müssen, dass ich immer freie Slots finde, wenn ich gerade das Kind nicht habe oder irgendwie, ne, so das so halt außenrum bauen, dass ich so eine Parallelwelt, eine Dating-Parallelwelt erschaffe, in der kein Kind existiert für dich, damit du dich irgendwie damit wohler fühlst oder komfortabler. So, nein, mache ich nicht. Ich habe ein Kind und es ist Teil meines Lebens und es wird auch vorkommen, du wirst dem Kind auch begegnen.
Ja, es passt oder es passt nicht.
Genau, und das zu formulieren, dabei habe ich auch nochmal gemerkt, was das für eine Priorität für mich hat. Und genau, das ist jetzt dann vielleicht, deshalb ist das jetzt vielleicht mein neuer Kampfbegriff. Ich werde jetzt einfach als richtig coole MIF unterwegs sein. So, hey, ich bin eine MIF, wenn du mich daten willst. Weiß Bescheid, worauf du dich einlässt.
Läuft, Anna, das finde ich richtig gut. Das ist doch eigentlich schon fast ein voll gutes Schlusswort, oder?
Total.
Ich habe ja schon das Buch von Mareike Kaiser erwähnt, das heißt Das Unwohlsein der modernen Mutter. Sie zitiert da auch Katja Grach, die, ich glaube, Sexualpädagogin ist und natürlich auch selbst Mutter. Und die plädiert für eine Überwindung von diesem MILF-Begriff zum Begriff Fuckermother. Fuckermother, sie schreibt, sind Menschen, die sich weigern, einem unerreichbaren Ideal nachzulaufen und dadurch gelassener werden und zufriedener. Machen wir einfach MILF draus, würde ich sagen. Das ist jetzt unser neuer Kampfbegriff. Danke dir auf jeden Fall. Das war eine wunderschöne Folge. Ich habe auch noch ein paar Fragen, glaube ich, gleich. Vielleicht noch ein Zitat, was ich total schön fand aus dieser Studie, die ich auch in die Shownotes packen werde. Von einer Mutter, die gesagt hat, Sex is like you eating food. That's there. It can't be like, because I'm a mother, I'm not going to eat dinner. In diesem Sinne, Sex ist ein Grundbedürfnis und das dürfen wir uns auch als Mütter, diesen vermeintlich egoistischen Akt dürfen wir uns auch regelmäßig und gerne erfüllen.
Ja, liebe Anna, dann lass uns doch mal von diesem heißen Wogen wieder runterkommen. Ich habe Vögelchen zwitschern hören, dass du was ausprobiert hast und für gut befunden hast. Lass das uns doch mal hören.
Ausprobiert und für gut befunden.
Ja, habe ich. Ich habe einen Film dabei heute. Und zwar von Anke Engelke, beziehungsweise Anke Engelke in der Hauptrolle. Den Film, der heißt Mutter. Den gibt's aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen. Und da hat so ein bisschen Arzi-Film, also man muss sich so ein bisschen mental darauf vorbereiten. Die Regisseurin hat nämlich Interviews geführt mit Frauen zwischen 30 und 75 Jahren, hat die aufgenommen und hat dann Anke Engelke quasi die Lippen synchron sprechen lassen oder spielen lassen. Das heißt, man sieht Anke Engelke eigentlich in dem Alltag einer ganz normalen Frau. Man sieht jetzt keine Kinder oder keinen Mann. Man hört sie mit verschiedenen Stimmen. Und ich fand es ganz witzig, weil ich habe den vor 3 Jahren gesehen und war ein bisschen lost, weil ich nicht wusste, wie der Film funktioniert. Und dann war ich total verloren, als ich den angeguckt habe im Kino. Und habe dann danach ein bisschen recherchiert und dann ist mir erst dieses Konzept klar geworden. Jetzt habe ich ihn nochmal angeguckt, weil es ihn jetzt eben in der ARD-Mediathek gibt. Und der geht nämlich auch los mit Anke Engelke, die in der Badewanne sitzt und wo quasi eingesprochen wird, wie Mutterschaft und Sex zusammenhängen. Also guckt euch den an. Das auf jeden Fall ist kein einfacher Film, finde ich. Aber ich fand ihn total bereichernd und total vielfältig. Und da wird einfach nochmal klar, wie unterschiedlich Mütter ihr Muttersein erleben.
Ja, also mich hast du auf jeden Fall schon mal abgeholt. Ich überlege gerade die ganze Zeit nur noch, mit wem könnte ich das angucken? Mit, die ist ja aber selbst gar keine Mutter. Oder mit, die ist auch keine Mutter. Ja, egal. Muss einfach sich jemand mit mir antun, der selbst keine Mutter ist. Ist ja auch okay.
Voll. Also dadurch, dass da so viele ältere Frauen auch in den Interviews sind, kann man das auch unter dem Gedanken, okay, wie ist denn vielleicht meine Mama oder ne, meine Oma, wie ist Mutterschaft für die gewesen? Also ich finde, das ist schon auch ein Film, der interessant sein kann, nicht nur für Menschen, die selber Mütter sind.
Das ist sowieso ein Thema, mit dem ich mich durch den Podcast so ein bisschen angeregt auch nochmal mehr beschäftigen möchte, wie meine Mutter eigentlich vieles von dem, was wir hier ansprechen, selbst erlebt hat.
Ja.
Ja, da möchte ich auch gerne noch mehr Gespräche zu führen.
Ja, ich habe tatsächlich, meine Oma hört den Podcast. Liebe Grüße, Omi, ich denke an dich. Und ich habe nach der letzten Folge, meine Oma ist mit 19 und 20, glaube ich, Mutter geworden. Und wir haben tatsächlich direkt nach der Folge auch nochmal drüber gesprochen, was Jungmuttersein in unserer Zeit und in ihrer Zeit bedeutet hat. Und es war sehr herzerwärmend. Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Liebe Anna, hast du denn noch was Schönes zum Schluss für mich?
Vielleicht eher was Witziges.
Unbedingt.
Heute am Tag der Aufnahme ist der 1. April und ich wollte mein Kind mit einem April-Scherz beglücken und habe versucht, mich im Internet inspiriert zu lassen, habe da sowas gefunden, wo man so 10 Cent unter einen Wasserhahn klebt und dann, wenn man halt den Hahn aufmacht, spritzt das Wasser halt in alle Richtungen. Ich dachte mir, yay, das wird sie richtig lustig finden, das mache ich. Und hab das den Tag immer so mit mir rumgetragen, dachte mir, okay, ich muss das aber so kurz bevor sie kommt machen, weil sonst vergesse ich das, mach selbst den Hahn auf und sau mich ein. So, okay, alles klar, eine halbe Stunde bevor sie so ungefähr nach Hause kommt, mache ich das. Denke mir so, alles klar, falls ich jetzt nochmal irgendwie ins Bad muss oder den Wasserhahn benutzen, einfach dran denken, ich mache das dann in der Küche. Was habe ich gemacht? Ich hab meine Tage, ich menstruiere und ich benutze einen Menstruationsschwamm und den muss man ab und an also den Tag über ab und an rausnehmen und ausdrücken, damit der wieder leer ist sozusagen und wieder Blut aufsaugen kann. Ich muss auf Toilette, habe diesen Menstruationsschwamm auswaschen müssen und ich kann halt von der Toilette so zum Waschbecken greifen und ich natürlich voll in meinem Automatismus drin habe es vergessen, was ich dieses scheiß sein Stück dahin geklebt habe. Ich mach den Wasserhahn auf.
Oh nein!
Den Menstruationsschwamm hatte ich schon drunter und drücke auch schon so automatisch auf den drauf.
Das ist ja Gold.
Das Wasser spritzt in alle Richtungen mit Wasser. Das Blut, was da rausgewaschen wurde. Oh mein Gott, es war eine Sauerei. Ich musste aber auch so lachen über mich selbst. Es war einfach so klar, dass mir das passieren würde. Es war so klar, ey. So typisch ich.
Und hat Maxi dann trotzdem noch was abgekriegt, oder?
Ja, Gott sei Dank, der Aprilscherz hat auch bei meiner Tochter funktioniert. Sie kommt nach Hause und sie ist es schon gewohnt, dass ich sie erstmal 10 Minuten lang nerve. Geh Hände waschen. Hat sie dann gemacht. Und zum Glück, sie hat auch auf volle Pulle den Wasserhahn aufgemacht, ist mega angespritzt worden. Ich fand's so cool, ich habe mich so gefreut, dass es geklappt hat. Ich habe so ein kleines Freundtänzchen gemacht und gerufen, April, April. Ich habe mich richtig gefreut. Sie fand's auch total lustig.
Und wie peinlich fand sie es?
Ja, sie fand's lustig, aber pass auf. Dann sagt sie so, ach Mama, auch April, April, was ich gerade gesagt habe mit der Englischmappe. Ich habe die gar nicht verloren, ich habe die gefunden, die war da. Ich habe dich nur in Aprilscherz reingelegt. Und ich so, oh mein Gott, zum Glück. Ach, wie gut. Ich so, boah, du hast mich voll erwischt. Ich habe dir das so abgekauft, dass du die nicht mehr gefunden hast. Ach, endlich ist sie wieder da. Und dann meint sie so, doppelt April, April.
Ah.
Wieder reingelegt. Ich habe sie wirklich nicht gefunden. Das war nur ein Aprilscherz, dass ich dich reingelegt habe.
Richtig gut.
Oh Mann, und da hat sie mich echt so erwischt, weil ich mal, du kennst es sicher, Kinder, was sie alles immer vergessen und liegen lassen und du musst dich kümmern. Und ich war so erleichtert, dass sie mich verarscht hat und habe mich so gefreut, dass sie es wiedergefunden hat. Und dann hat sie mich einfach damit verarscht, dass sie mich verarscht hat. Oh. Kinder sind manchmal echt göttlich. Oder meine Tochter, auf jeden Fall.
Mega, danke für diese Story. Ja, auch euch danke fürs Zuhören bei dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Folgt uns gerne noch auf Instagram bei Anna_der_Podcast. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn es neue Folgen gibt. Bis bald!
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!